Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Viosa Gervala.
Mein Name ist Christoph Keller und wir beide führen Sie durch die 5. Episode von Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus.
Parlons-en, 20 voix sur le racisme, un podcast initié par le service de lutte contre le racisme pour célébrer ses 20 ans d'existence.
Heute mit der Frage, welche Rolle staatliche, aber auch nicht staatliche Institutionen im Kontext von Rassismus denn spielen. Denn, das schicken wir voraus, Institutionen von der Gemeindeverwaltung bis hin zur Universität, vom Stadttheater bis zur lokalen Gemeindeversammlung, sie alle sind prägend für gesellschaftliche Diskurse.
En effet, dans ce podcast, il sera surtout question de discours sur le racisme. Et pour en parler, je salue autour de notre table Amina Benbrahim Benkaïs, Seraina Horer, Anisha Imhasli. Soyez les bienvenus.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Anisha Imhasli, wir beginnen mit Ihnen. Sie sind Coachin, Sie sind Mitglied des Instituts Neue Schweiz. Das ist eine Vereinigung, die sich für eine postmigrantische Schweiz engagiert. Sie sind auch Begründerin des Berner Rassismus-Stammtischs. Sie wurden in einer indischen und schweizerischen Familie geboren. Und auf ihrer Webseite habe ich ein Zitat der Schriftstellerin Anais Nin gefunden. Ich zitiere: Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. Was heißt das jetzt bezogen auf das Thema Rassismus?
Auf das Thema Rassismus bezogen heißt das für mich, dass es die persönliche Verortung, wo wir stehen, mit welchen Identitäten wir ausgestattet sind, ganz entscheidend ist. Also die Art und Weise, wie wir in welche soziale Klasse, in welches Milieu, mit welcher Herkunft, mit was für biografischen und anderen, auch Gender, also all die Sachen, die beeinflussen uns, und unsere Verortung wird uns immer auch unseren Blick, unsere Sicht auf die Welt prägen.
Amina Benbrahim Benkaïs, depuis 2011, vous occupez le poste de chef du Bureau de l'intégration et de la prévention du racisme dans le canton de Vaud, avec le titre politique de délégué à l'intégration. Dans ce cadre, votre rôle est comme vous le dites, de conseiller l'État sur les mesures à mettre en œuvre et de piloter la politique d'intégration vaudoise. Vous êtes originaire du Maroc et habitante du canton qui compte 33% d'étrangers. Pourriez-vous nous dire de quel rôle de sensibilisation jouez-vous auprès de l'administration publique lorsqu'il est question de racisme ?
Voilà, la première des choses que j'aimerais dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose à relever, c'est que le bureau que je dirige est quand même une entité de l'administration. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un message politique, une volonté politique d'inscrire dans les rouages de l'administration le fait qu'il existe un bureau qui, lui, est chargé de prévenir la discrimination dans l'ensemble de la société. Alors effectivement, notre mission est assez large, mais d'un point de vue de l'administration elle-même, le rôle, il est d'abord d'être un interlocuteur, d'être identifié comme étant un interlocuteur du racisme, d'être un expert, puis et décliner ensuite un certain nombre d'actions comme identifier les besoins, apporter l'expertise, conseiller, informer, sensibiliser.
Ja, vielen Dank. Seraina Rohrer, Sie leiten den Bereich Innovation und Gesellschaft bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Sie lebten viele Jahre in Mexiko und in den USA, waren Publizistin, Direktorin der Solothurner Filmtage. Und Sie arbeiten heute, um es auf den Punkt zu bringen, darauf hin, dass die Schweizer Kulturinstitutionen diverser werden. Warum ist das wichtig?
Die Kultur, die lebt von verschiedenen Perspektiven, die lebt von gesellschaftlicher Debatte. Und diese Debatte, die kann nur entstehen, wenn wirklich diese Perspektiven auch eingebracht werden. Ich finde aber, es geht noch weiter. Wir sind in der Schweiz gesetzlich verpflichtet, der Diskriminierung entgegenzuwirken. Wir sind verpflichtet, Barrieren abzubauen, Zugangsbarrieren abzubauen. Und das gilt genauso für die Kultur wie andere Bereiche, dass man da wirklich hinschaut und schaut, wo hat man als Institution eine Verpflichtung, auch da wirklich seinem Auftrag nachzukommen.
Ich Revenons maintenant un peu en arrière. Déjà en 2010, le journaliste et spécialiste de la migration Marc Terkissidis créa l'expression « interculture » par opposition au concept de « light culture » qui suggère une approche plutôt hégémonique de la culture. Interculture, donc, un mot qui part du principe que la fonction publique devrait davantage ressembler à la société. La diversification donc de l'administration publique fait plutôt donc appel à des notions de promotion de l'égalité, surtout sur toutes ses formes en général, mais aussi à l'égalité des chances. Si une administration publique doit être le plus possible représentative de sa société, qu'elle sert du moins, dites-nous où en sommes-nous aujourd'hui. Peut-être nous pourrions commencer par justement poser la question aux institutions et je m'adresse à vous, Madame Benbaïm Benkaïs.
Alors aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le constat est de dire que les administrations ne sont clairement pas assez ouvertes à la diversité aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, elles ne sont pas représentatives de la société, alors qu'elles devraient être un miroir de la société. Et on retrouve effectivement une représentation des migrants et de la diversité, mais uniquement dans les secteurs dont on a besoin de main-d'œuvre, dans la santé, l'hôtellerie, l'ingénierie. Par contre, tout ce qui est prestations régaliennes, la police, la santé, l'informatique, tout ce qui est politique, il y a vraiment une sous-représentation, puis c'est là où il y a un gros travail à faire.
Avez-vous l'impression qu'il y a quand même cette conscience que l'administration publique a aussi quand même un devoir, en fait, d'exemplarité dans ce domaine?
Alors là, non seulement elle a un devoir d'exemplarité, puisque le canton et l'administration se présentent comme un employeur modèle, pour la fluidité du modèle sociétal, voilà. Elle a un intérêt à le faire. Et là, il y a une prise de conscience. La bonne nouvelle, c'est qu'il commence à y avoir une prise de conscience de l'intérêt de le faire.
Donc on est à ses débuts.
On est au début et la prise de conscience, elle n'est plus dans le fait de le faire pour être moralement bien pensant, mais qu'on commence à prendre conscience qu'on a un intérêt de le faire parce qu'il y aura des résultats concrets.
Interkultur ist das Stichwort. Wo steht die Proelvetia, wo stehen die Institutionen, die Proelvetia auch unterstützt, wenn man jetzt von der Repräsentation der Gesellschaft in Sachen Diversität ausgeht, sich einer Horror?
Ja, ich glaube, es ist ähnlich wie in der Gemeindeverwaltung oder im Kanton. Wir stehen eher noch am Anfang. Wir sprechen immer noch von einer starken Leitkultur. Wir sprechen von Minderheiten. Dieses gegenseitige sich befruchten ist gewünscht, aber noch nicht wirklich erreicht. So würde ich das beschreiben. Wir haben jetzt erste Studien wieder, die untermauern. Das gilt für verschiedene Dimensionen, sei es für Geschlecht, sei es aber auch für Migrationshintergründe, wo wir wirklich eine Unterrepräsentation in den Kulturinstitutionen haben, beim Personal, in den Programmen und auch beim Publikum.
Anisha Imhasli, INES, Institut Neue Schweiz, ist da ja ganz mittendrin eigentlich in einer Diskussion und fordert, dass hier etwas geschieht. Geschieht genug?
Also ich würde erstmal nochmal zurückgehen. Also ich glaube, INES wurde auch gegründet aus dem Wunsch heraus, eigentlich diese Spiegelung, die gerade vorhin angesprochen wurde, dass diese Spiegelung auch wirklich im Moment noch nicht stattfindet, also dass wir eigentlich die demografische Realität wird in den Institutionen, sei es eben Medien, sei es Bildung, sei es Politik, Verwaltung, nicht abgebildet. Es geht selbstverständlich aber weit über Repräsentation heraus. Vielleicht nehme ich da auch schon was vorweg, aber ich denke, damit ist Ines angetreten, wirklich dort auch den Finger drauf zu legen. Es passiert viel im Moment, würde ich sagen, aber wir sind wirklich erst am Anfang, wie Frau Ohr eben gesagt hat. Und es ist noch viel zu tun, es bleibt noch viel zu tun.
Peut-être, on pourrait quand même se poser la question, y a-t-il des bonnes pratiques, des bons exemples, des bonnes initiatives qui visent justement à ce que ces institutions deviennent, comme vous le disiez auparavant, le véritable miroir de la société? Je crois que dans le canton de Vaud, il y a eu justement un jeu de mots avec ce fameux miroir de la société. Madame Benbrahim Benkaïs, pourriez-vous nous en parler? Une exposition itinérante.
Alors effectivement, dans le canton de Vaud, on a entrepris une action pour fêter les 10 ans du bureau, mais qui est uniquement, et c'était une première, qui est uniquement destinée à l'administration, donc pas au grand public. C'était pour l'administration et dans l'administration, avec, on y reviendra peut-être, avec ce qui fait le succès d'un projet, c'est on le fait en associant le personnel de l'administration. Puis le but, c'était de mettre en miroir ce qui se passait dans la société en termes de diversité. Voilà comment est composée la société. Et puis voilà comment est composée l'administration. Et ça a été un choc, notamment pour les autorités politiques. Et puis on s'est rendu compte que si on croise les chiffres de la société avec les chiffres de l'employé, on se retrouve à quelque chose qui n'a strictement rien à voir en termes de représentativité. Puis là, je pense qu'on retrouve aussi la clé du succès d'une égalité de traitement, c'est que pour que ça réussisse, il faut que l'administré puisse s'identifier à l'administration. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Und wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, so in dieser ersten Runde, in dieser ersten Einschätzung, si je vous écoute dans ce premier tour de table sur le problème, stimmt mein Eindruck, dass wir hier im europäischen Vergleich ein Stück weit hinterherhinken, dass andere Länder vielleicht im Konzept, im Denken schon viel weiter sind, Sirena Rohrer?
Also ich kenne nicht alle internationalen Praktiken, aber ich kenne ein paar aus dem deutschsprachigen und aus dem anglophonen Raum, wo sicherlich schon das Thema länger aktuell ist, wo gerade im anglophonen Raum natürlich auch eine Referenz zu einer Rassismusdebatte aus den USA vorhanden ist, die schon viel länger existiert. In Deutschland, habe ich das Gefühl, ist das Thema sehr groß. Dasselbe gilt für Österreich und da haben wir auch wirklich festgestellt, dass viele Kulturinstitutionen solche Prozesse der Veränderung schon durchlaufen sind und es da wirklich einerseits gute Beispiele gibt und andererseits wirklich auch gute Expertinnen, die mit Wissen diese Transformationsprozesse auch begleiten können. Weil das ist immer zentral, dass man wirklich nicht das Gefühl hat, man müsse alles wissen, sondern sich als Kulturinstitution, als Institution sich begleiten lässt.
Sie nicken, Anisha im Hausli?
Ja, ich finde das ein sehr wichtiger Punkt, also dass wir über Transformationsprozesse sprechen. Und vorhin kam das Wort so Best Case oder so, also diese Modellbeispiele. Und wenn man über Modellbeispiele spricht, dann hat man die Tendenz immer schon zu sagen, wie machen es die anderen besser? Wir wollen auch gut sein. Wir möchten auch die Tools haben. Wir möchten die Werkzeuge. Wir möchten sofort auch gut werden. Und wir wollten dorthin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser sogenannte Action Bias. Man will sofort Maßnahmen treffen. Und eigentlich so ein Prozess bedarf eigentlich erstmal einer Analyse, einer Standortbestimmung. Wir müssen mal hinschauen, wo wir stehen. Und wir müssen die Daten analysieren. Es braucht Daten. Wie ist der Ist-Zustand? Also, wie wird jetzt gefördert? Oder wie programmieren wir jetzt? Wie sieht unser Personal aus? Also, von da aus erst dann anfangen zu entwickeln, wohin man hingehen möchte.
La question du modèle est très importante puisqu'elle inspire, elle incite, vous le dites à l'instant. Madame Benbrahim Benkaïs, est-ce qu'en Suisse on en est tous au même stade quant à cette volonté justement d'intégrer la diversité dans les institutions publiques? Et est-ce que le canton de Vaud est un petit peu en avance par rapport aux autres, ou est-ce qu'il sert du moins de modèle inspirant?
Alors j'espère qu'il sert de modèle, mais ce serait un peu prétentieux. Je répondrai peut-être d'un point de vue aussi de la Suisse en disant qu'il n'y a pas une administration, il n'y a pas un contexte, il n'y a pas une réalité. En revanche, ce qu'on partage tous au niveau des 26 cantons et ce qu'on partage au niveau de la Suisse et qui peut aussi expliquer cette absence, cette lenteur dans la diversité, c'est qu'il ne faut pas oublier que la thématique de l'intégration et de la migration, elle est extrêmement récente dans l'histoire politique. C'est que jusqu'aux années 2000, et encore, je suis généreuse, jusqu'aux années 2000, l'intégration était considérée comme une affaire des œuvres d'entraide de la société civile. Là, on va revenir à la société civile, mais c'était une affaire de la société civile, au mieux des communes, donc l'entité locale qui, elle, s'occupait de l'intégration. Le niveau fédéral et cantonal, ils ne s'en occupaient pas, à part quelques exceptions. Et c'est que depuis 2014, depuis les programmes cantonaux d'intégration, que le racisme, la prévention du racisme, est inscrite officiellement dans un programme qui est financé par la Confédération.
Das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre, sind wir tatsächlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten weit davon entfernt, so etwas wie ein Mainstreaming zu haben in Sachen Diversität und so weiter. Jetzt frage ich Sie aber, warum wäre es denn so wichtig, dass hier mehr Diversität herrscht und mehr Diversität, dass es mehr Diversität gibt, insbesondere bei der Bekämpfung des Rassismus, Sirena Rohrer?
Ja, ich glaube, es geht wirklich um diese verschiedenen Perspektiven, diese verschiedenen Wahrnehmungen und auch dann die verschiedenen, die in der Kunst dann in einem weiteren Schritt um die Repräsentation natürlich auch. Das ist in der Kunst und Kultur natürlich zentral. Ich finde, dass es aber auch wichtig ist, weil wir in der Schweiz ja auch schon so gute Erfahrungen haben mit dem Dialog zwischen Gruppen, unsere Kultur der Mehrsprachigkeit, das wird ja gefeiert. Häufig verstehen wir nur das, wenn wir von Diversität sprechen. Das ist auch ein bisschen ein Defizit. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir uns bewusst sind, dass das eine Bereicherung ist auf allen Ebenen und dass sich eben diese Veränderung lohnt, weil es gerade in der Kultur diese gesellschaftlich dringlichen Themen viel adäquater verhandelt werden, wenn verschiedene Stimmen daran wirklich beteiligt sind.
Wenn man Rassismus bekämpfen möchte, muss man erstmal benennen. Man muss überhaupt Sensibilität schaffen für das Thema. Bekämpfen kann man nur etwas, das man überhaupt erkennt als etwas, das ein Problem ist. Und oft beginnt die Reise ganz viel früher, und zwar darin, dass man überhaupt darüber spricht, dass man darüber sprechen darf, dass man darüber sprechen kann, dass es überhaupt anerkannt wird, dass Rassismus existiert.
Und dafür braucht es einen Rahmen auch in den Institutionen?
Auf jeden Fall, weil sonst kommt es so, dass die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, jedes Mal, wenn sie dieses Thema aufbringen, sich in eine Situation bringen, wo sie als Störenfriede oder sowas abgetan werden oder irgendwie auch vielleicht sogar professionelle Konsequenzen nach sich ziehen müssen. Also das kann ja nicht sein.
Doch nicht bei uns in der Schweiz, oder heißt es dann oft?
Ja, das ist eine Art und Weise, wie wir das leugnen und es nicht wahrhaben möchten.
Donc une prise de conscience très récente, hein, mais pourquoi vraiment ce processus de transformation est-il aussi important et aussi crucial?
Alors, il est important et crucial parce que les bases de la société, une base de société juste et comme le modèle sociétal comme veut le promouvoir la Suisse, c'est quand même un modèle qui se base sur l'égalité de traitement et sur l'égalité des chances. Et l'État, en tant que prestataire de service, il doit rendre exactement le même service à n'importe quel citoyen. Donc il se doit avoir une égalité de traitement. Et égalité de traitement égale quoi? Égale essayer d'éliminer au maximum les discriminations. Et dans le public qu'il a, il a un public migrant. Donc il doit aussi prendre en compte les besoins de ce public. Et c'est là où il y a un travail à faire au niveau de la Suisse, c'est qu'on n'est pas habitué à faire en sorte de prendre en compte le besoin de l'administrer, mais c'est plutôt à l'administrer de s'adapter au fonctionnement de l'administration.
Donc c'est à la base, c'est un nouveau concept, c'est-à-dire un concept plus égalitaire, plus démocratique de ce que l'on appelle la citoyenneté.
Exactement.
Donc on en arrive au rôle des institutions, nous l'avons déjà dit, elles jouent un rôle essentiel et déterminant dans la construction des discours autour des notions telles que la discrimination, l'exclusion, mais aussi la non-discrimination, l'inclusion et surtout la lutte contre toute forme de racisme. Comment ces institutions peuvent-elles jouer leur rôle à proprement parler ?
Ja, ich kann gerne ein Beispiel geben. In der Kultur ist es ja häufig so, dass man einfach unter Druck steht, ein Programm zu machen und dabei keine Zeit hat, groß nachzudenken. Und die Projekte, die wir hier unterstützen in Kulturinstitutionen, sind Transformations- und Reflexionsprozesse. Es wurde vorher gesagt, man muss schauen, wo stehen wir, wo in der Institution. Das ist ganz, ganz zentral. Und wichtig ist wirklich, dass man einmal hinschaut, wo wollen wir hin und wo stehen wir. Und mit welchen Mitteln machen wir das? Und da gibt es keine Rezepte, da gibt es gute Beispiele inzwischen, aber es gibt nicht ein Rezept, wo man weiß, da kommt man dann hin, sondern es ist aus der Organisation heraus entwickelt. Und das möchten wir genau unterstützen, dass Kulturinstitutionen Zeit haben, Ressourcen haben, sich diese Diversitätskompetenz ins Haus holen können, um zu überlegen, wo gehen wir hin, wie kriegen wir das hin. Und für mich ist bei dieser Transformation zentral, und das ist wirklich wichtig, dass nicht das nur von der Belegschaft kommt, von den Mitarbeitenden, sondern dass auch die Leitung da sich bewusst ist, wo man hingehen möchte als Kulturbetrieb und dass man da gemeinsam diesen Weg sucht.
Est-ce que dans le canton de Vaud, pour être toujours dans des exemples très concrets, est-ce que au sein, dans le cadre de votre fonction au BCI, vous avez l'impression que les prestataires qui font usage des prestations de l'administration publique sont souvent victimes, par exemple, d'un traitement non égalitaire? Est-ce que vous avez vent de ces cas-là et qu'est-ce que vous en faites de ces témoignages?
C'est difficile d'avoir une réponse juste puisqu'on n'a pas de monitoring. On a des cas qui remontent, puis les cas qui remontent, ce sont les personnes qui ont fait le cas et qui ont fait le pas de discuter de cette chose-là. J'inverserai un peu la question en disant que le travail qui est fait, c'est justement d'inverser la dynamique avec une réflexion de l'administration sur elle-même. Et cette réflexion de l'administration sur elle-même, elle se fait... le BCI l'a fait avec une option de dire mais comment est-ce qu'on facilite le travail, pas vous faites mal votre travail ou est-ce qu'on moralise le travail, mais de dire aujourd'hui la société fait que dans le canton de Vaud on a 33% d'étrangers, ce sont des administrés comme les autres qui font appel à l'administration. L'administration elle a un devoir d'avoir ce traitement égalitaire et de fournir en fait à l'employé aussi de fournir à l'employé les outils et la formation et les moyens de traiter correctement aussi l'administré qui aurait peut-être plus de difficultés. Mais oui, il y a des cas, mais aujourd'hui, ils ne sont pas énormes et on les traite en offrant un espace d'accueil et puis en faisant de la médiation si c'est nécessaire.
Très concrètement, cette notion de traitement égalitaire peut se décliner sous différentes formes, par exemple à travers les textes qui sont produits, les informations. Comment faites-vous pour vous assurer que vos administrés ont accès de manière facile
juste
à cette information?
Juste et équitable.
Juste et équitable, exactement, justement à ces informations. Là aussi, je crois qu'il y a un effort à fournir. Et quel est-il dans votre canton?
Alors, dans notre canton, on a une administration qui est énorme. Donc, on ne peut pas s'assurer, ce n'est pas le BCI qui va s'assurer. Par contre, le rôle du BCI,
mais vous conseillez,
c'est de s'assurer auprès des administrations que les besoins qui nous sont remontés du terrain sont remontés à l'administration et qu'elles sont traduites en mesure. Alors typiquement, la question de la langue. Et ces besoins, ils sont récoltés des deux côtés. Je crois que c'est là où le travail doit être absolument bien fait. C'est pas simplement voir où est-ce que l'administration... quels sont les besoins de l'administration, mais aussi quels sont les besoins de l'administré. Et les besoins de l'administration, très souvent, les professionnels, ce qui nous remonte, c'est la question de la langue. On nous dit vraiment très souvent, ben, on a un problème de langue, comment on fait, etc. Alors, un des outils ou un des conseils, c'est de dire, mais c'est assez simple, il faudrait peut-être traduire des formulaires ou, au mieux, faire du français simplifié, faire des formulaires. C'est assez simple, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il faut toujours aussi faire attention à ce que ne pas faire toujours reporter le poids de la responsabilité, que ce soit sur l'un ou que ce soit sur l'autre.
Ist ja das Kerngebiet nochmals von Institut Neue Schweiz, hier diese Entwicklungen zu beobachten. Jetzt auch an Sie die Frage, Anisha Imhasli, gibt es denn hier gute Beispiele, wo Sie sagen können, wow, da gibt es Institutionen, die wirklich in die Richtung arbeiten, wie wir uns das wünschen, hin zu einer Amina Benbrahim, Ben Kais hat es gesagt, in Richtung einer egalitären, einer diversen Gesellschaft?
Ich bin nicht so ein Fan von so Leuchtturm-Beispiele nennen, weil ich finde, das ist extrem abhängig vom Kontext. Ich kann auch nicht für Ines sprechen, aber ich würde sagen, aus unserer Sicht im weitesten Sinne kann man sicher sagen, dass sehr viele Kulturinstitutionen sich auf den Weg gemacht haben. Ich sage oft, die Schweizer Kulturlandschaft war im Dornröschenschlaf und ist erwacht vor ein paar Jahren. Und wenn ich sage Dornröschenschlaf, dann beziehe ich mich ja auch auf eine Geschichte aus einem Kanon, aus einem Geschichtenkanon. Nicht alle wissen, was Dornröschen ist. Also wie können wir überhaupt den Kanon in Frage stellen? Wie können wir das in Frage stellen, womit wir immer implizit operieren? Also es geht eigentlich darum, diese kulturellen Referenzsysteme in Frage zu stellen, sie zu dezentrieren, zu entkanonisieren. Dort finde ich, sind die Ansätze im Moment interessant und passiert auch einiges. Ich möchte jetzt aber nicht einzelne Beispiele nennen in diesem Sinne.
Entkanonisieren, was heißt das? Dekanoniser, ça veut dire quoi en fait? Wegkommen von einer Idee einer weißen Mittelschichtsleitkultur in diesem Land hin zu einem anderen Verständnis.
Also in der Kultur geht es wirklich um diese verschiedenen Perspektiven, nicht darum, dass man immer die gleichen Kunstschaffenden als die großen Kunstschaffenden an die große Glocke hängt. Und die sind entstanden über die Zeit. Man soll diesen Kanon hinterfragen in den verschiedenen Disziplinen. Und das ist ein sehr, sehr langer Weg, auf diesem Weg müssen sehr viele Fragen gestellt werden. Und ich habe da das Gefühl, dass das Partizipieren verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen wirklich nur fruchtbar sein kann, weil man wirklich auch Fragen stellt. Und diese Fragen, die finde ich so zentral. Und da habe ich auch eigentlich dort, wo ich die besten Beispiele jetzt aus dem Kulturbereich kenne, sind es eigentlich Institutionen, die sich konstant immer wieder hinterfragen. Und auch wenn man sich auf so einen Prozess begibt, dass man nicht das Gefühl hat, so, man hat das Rezept gefunden, sondern man sagt, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und es ist genauso, wie ich mir als Institution immer wieder frage, stimmen meine Örtlichkeiten noch, wo wir unsere Büros haben, müssen wir uns fragen, habe ich blinde Flecken, gibt es da in diesem Bereich der Diversität blinde Flecken, wo man dran arbeiten muss. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral, dass das wie ein fester Bestandteil unserer Arbeit wird, ein fester Bestandteil auch unserer Kompetenzen, dass wir lernen, das in Frage zu stellen. Und ich glaube, da sind wir noch am Arbeiten alle. Und da braucht es wirklich dieses Verständnis für den langen Weg.
Ich glaube, ich möchte da noch anschließen. Ich finde, dass diese Arbeit eigentlich, wenn man sie mal anfängt, wirklich nie abgeschlossen ist. Und diese Idee, dass wir irgendwann mal dorthin kommen und dann sagen können, jetzt haben wir dieses abgeschlossen, wir können das Dossier schließen und können uns zu neuen Themen zuwenden, dem möchte ich widersprechen. Es ist auch für mich persönlich, es ist also antirassistische Haltung heißt eigentlich also das Leben lang sich in Frage stellen und sich versuchen, in einer Situation eben auch zu dezentrieren, auch mal die eigene Perspektive in Frage zu stellen. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch noch beifügen möchte, ist diese Kompetenzen, man redet oft, wenn man im Integrationsdiskurs wird, immer alles als Problem, also man muss ein Problem, das man lösen muss. Und eigentlich reden wir hier von einer riesigen gesellschaftlichen Ressource. Also können wir bitte in eine ressourcenorientierte Diskussion kommen und nicht in eine defizitorientierte Diskussion?
Donc en termes de potentiel plutôt.
Alors, je crois que vous avez dit ce qui pose problème, c'est qu'on est dans le quotidien et que dans une administration, quand vous allez voir un service, il y a toujours une autre priorité. Et celle-là n'apparaît pas comme la priorité. C'est toujours ce qu'on va faire après. Et le travail chez nous, le travail du BCI, moi, je le vois de la manière suivante. C'est cette sensibilisation de faire prendre conscience qu'en mettant des outils pour ça, on résout beaucoup de choses après. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, et puis je pense que c'est en train de passer comme message. Et le message vraiment qui passe, c'est de dire, mais on vient pour faciliter le travail. On vient pas pour rajouter une couche d'un dossier supplémentaire qui a l'air d'être un dossier plutôt d'ordre, de modèle sociétal.
Ça signifie qu'on doit faire un changement de paradigme, finalement, en ce qui concerne la manière de concevoir, comme vous le disiez aussi, hein, la diversité non pas comme un problème, mais plutôt comme un potentiel et un élément qui faciliterait les...
Alors clairement, ce qui aide en Suisse, c'est que cette prise de conscience, elle est faite dans le milieu économique. Ça, c'est clair qu'en termes de richesse, on sait qu'on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, etc. Mais il faut rebondir sur ça pour jouer sur le fait que cette richesse, elle n'est pas que économique, mais elle est bien plus vaste que ça. On y arrive, à mon avis, on arrive petit à petit, puisqu'on a commencé, je le vois dans le vocabulaire de l'intégration, on a commencé on ne parlait pas d'intégration du tout. Après, on a commencé à parler d'assimilation, ensuite d'intégration, plutôt de cohésion sociale. Et aujourd'hui, tout le monde a sur les lèvres la question de la culture inclusive. Pour moi, ça, c'est déjà un résultat.
Mais que gagne-t-on exactement, justement, à intégrer cette nouvelle façon de voir ces processus de transformation ? Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne ?
On y gagne une fluidité à tous les niveaux, absolument tous les niveaux.
Ich habe ein bisschen Mühe mit diesem Bereicherungsargument, wenn es das einzige bleibt, weil ich finde, als Institutionen sind wir verpflichtet, diese Barrieren abzubauen, als Institutionen. Und auch in unserem Gesetz ist festgelegt, Diskriminierung geht nicht. Und ich als Mitglied einer Institution habe das Gefühl, das ist auch meine Pflicht. Und ich kann das nicht nur, wie in der Wirtschaft sagen, es ist eine Bereicherung, auch wenn ich das als Bereicherung sehe, absolut, aber ich finde, es ist wirklich eine Pflicht und wir sind als Institutionen, die staatlich oder staatsnah sind, verpflichtet, dem auf den Grund zu gehen und diese Barrieren, die seit wirklich vielen Jahren vorhanden sind, wirklich abzubauen. Und klar, meine Überzeugung ist klar für die Kultur braucht es diese verschiedenen Perspektiven. Es ist nur ein Potenzial, aber für Institutionen greift meines Erachtens diese Bereicherungsdebatte ein bisschen zu kurz.
On vient de voir donc l'impact, le rôle indiscutable des institutions. Maintenant, je propose que nous abordions aussi le rôle et l'importance des acteurs issus de la société civile. Ces dernières années, on a constaté que les organisations issues de la société civile jouent un rôle de plus en plus important dans la critique des institutions. D'un côté, elles critiquent la non-action de l'État et des institutions dans leur lutte contre le racisme, et de l'autre, elles dénoncent certaines institutions en qualifiant leurs pratiques d'inégalitaires, discriminatoires, voire racistes. Dans quelle mesure ces démarches ont-elles changé le visage et la dynamique de notre société? J'aimerais qu'on aborde cette question surtout en termes de tensions et de défis. Peut-être pour commencer.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig. In der Kultur steht ist ein Riesendruck daran, dass man sich verändert. Der ist vorhanden und die Kulturinstitutionen, die wollen das wirklich. Also das spüren wir. Es ist eine große Bereitschaft da, sich zu verändern. Man will das, man möchte wirklich diverser werden, man möchte egalitärer werden. Aber das Problem ist, dass man häufig nicht weiß, wie der Weg sehr lang ist und man das Know-how nicht hat. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, wo man ansetzen muss, dass man hier schaut, was ist der Rhythmus, was ist der richtige Prozess für die jeweilige Institution und nicht sagt, so und so muss es geschehen, von heute auf morgen, das ist die Aufgabe. Das, denke ich, ist wirklich zentral. Und das Zweite, was ich denke, ist wirklich auch, dass dieser Druck, der einerseits entsteht, dass der wirklich auch gut sein kann und zu neuen Modellen führen kann. Also Druck des Feminismus, eine Bewegung, die jetzt in der Schweiz schon länger Druck ausübt, das hat zu ganz vielen neuen Konzepten, Leadership-Konzepten, Führungskonzepten geführt, die früher nicht so etabliert waren. Und in der Kultur kann man beobachten, dass jetzt wirklich Co-Leitungen, andere Führungsstile wirklich auf Akzeptanz stoßen.
Anisha im Hasli, est-ce que on assiste à des nouvelles formes de tension due à cet impact, à cette impulsion de la société civile?
Ich glaube schon, dass es besonders um Demokratisierungsprozesse geht, die eigentlich alle Institutionen, die sich damit befassen, grundsätzlich auch verändern und eben nicht nur in Bezug auf Migrationsgesellschaft oder Rassismus, sondern grundlegende Veränderungen auch einläuten können. Deswegen ist es auch manchmal so harzig und man möchte sich dem nicht stellen, weil es eigentlich auch ein bisschen einen Paradigmenwechsel einläutet. Also ich denke, die Zivilgesellschaft hat da immer auch das sind ja auch Kämpfe. Also ich denke auch, dass die Tatsache, dass man heute in der Verwaltung sich viel mehr diesem Thema annimmt, ist nicht so das ist auch aus zivilgesellschaftlichen Kämpfen entstanden. Also
c'est une question toujours de pouvoir aussi, de partager le pouvoir, d'entrer dans ce changement de paradigme. Vous seriez d'accord?
Alors, moi, j'ai la chance de travailler dans un secteur où on peut le faire. Et puis, pour revenir brièvement sur la question de la société civile, je trouve que c'est primordial d'avoir cette tension entre la société civile et les institutions, pour la simple raison que la société civile a toujours un coup d'avance et que l'administration a toujours un coup de retard. Le temps que les mouvements de la société, du terrain, arrivent à l'administration, c'est presque trop tard. On est toujours en train de courir après les réactions, enfin, on réagit. Et la société civile, elle est absolument indispensable comme lanceur d'alerte. Alors, je trouve que c'est très important. Et là, on vient dans le problème qu'on a, c'est celui du temps. Le temps que le besoin arrive, le temps que ce soit mis en place, etc., ça prend du temps. Ce qui est intéressant aussi dans cette tension, c'est que ben, quand ça ne va pas assez vite, on a la rue qui descend. On a eu la marche sur le climat, on a eu les Black Lives Matter. Et puis là, ça devient beaucoup plus immédiat et des mesures sont prises très rapidement. Je pense qu'il faut les deux. Et puis pour partager le pouvoir, oui, parce que avec cette pression, ce qui serait intéressant, c'est que l'administration ouvre aussi des espaces de dialogue avec la société civile. Alors comme je disais, moi j'ai la chance de pouvoir le faire, et la société civile, sous la forme des associations, d'institutions, font partie de groupes de travail dans lesquels l'administration réfléchit à des mesures qui sont pour l'ensemble du public.
Aber da stellt sich ja die Frage ein bisschen nach der Verantwortung. Serena Rohr hat vorhin gesagt, es ist eigentlich unsere gesetzliche Pflicht. Anisha Imhaus ja gesagt, es ist eine Bereicherung auch und darum sollte eigentlich diese Diversifizierung eingeführt werden. Und Sie sagen jetzt, es ist eine Frage auch des Dialogs mit der Zivilgesellschaft. Wer trägt denn hier am Ende die Verantwortung? Qui a la responsabilité?
Ich würde hier dafür plädieren, dass die Institutionen sich hier mehr in der Pflicht sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, es gehört dazu. Ich finde, es ist eigentlich ein bisschen bedenklich, dass es immer gesellschaftlichen Druck braucht und man nicht als Institution versucht, das wie vorwegzunehmen oder selbst sich in diesen Prozess zu geben. Ich würde da stark dafür plädieren, dass man wirklich ein bisschen in Zukunft dieser Wunsch nach Veränderung, dass der stärker auch wirklich als Verantwortung in den Institutionen wahrgenommen wird und diese Aufgabe der Inklusion als wie Teil des offiziellen Mandats gesehen wird, das man hat.
Also ich möchte noch etwas aufgreifen, das mir sehr wichtig scheint in diesen Diskussionen, und zwar die des demokratischen Defizits, das wir in diesem Land haben, nämlich die Tatsache, dass so viele Menschen hier Steuern zahlen, arbeiten seit Generationen und nicht eingebürgert sind und keine politischen Rechte haben. Und darum geht es bei uns, als Ines auch. Also das ist, man kann lange über Diversität in Institutionen sprechen und wie man vielleicht eine bessere Zusammensetzung haben sollte von gewissen Institutionen. Aber wenn die politischen Rechte nicht gesichert sind, dann das ist eigentlich die wirklich die dringlichste Frage. Und ich denke, das ist auch mit ein Grund, warum die Institutionen auch ein Stück weit nachhinken.
Wir haben es gehört, wir sind weit davon entfernt, sowohl auf der institutionellen Ebene wie auf der politischen Ebene. Sie haben es gesagt, Anisha Imhausli, wie auch im Bereich der Kultur, von einem sogenannten Mainstreaming, dass das wirklich zu einem gesamtgesellschaftlichen Konzept wird. Jetzt möchte ich Sie doch zum Abschluss auch dieser Runde fragen, wie kommen wir dahin?
Also Und in der Kultur ist für mich klar, es braucht noch einen viel größeren Wissenstransfer. Diese Gedanken, diese Wege, die müssen auch geteilt werden. Es muss Wissen geteilt werden, auch über Stolpersteine auf diesem Weg. Da habe ich das Gefühl, da braucht es noch mehr Austausch, auch unter den Kulturinstitutionen in Zukunft. Es braucht in der Kultur mehr Zahlen, wo wir auch schauen können, wo kommen wir hin, wie entwickelt sich das weiter. Das ist nicht eine einmalige Momentaufnahme, sondern das ist eigentlich auch unsere Pflicht, dass wir schauen, wie entwickelt ist das, kommen wir wirklich in Richtung dieser Steigerung der Diversität. Und das Dritte ist für mich ganz, ganz klar, es braucht weniger Output-Orientiertheit in den Kulturinstitutionen und ein bisschen mehr Zeit auch. Und das ist dann wieder mit den kantonalen und städtischen Behörden auch verknüpft, dass man eben diesen Aspekten, diesen Reflexionen auch einen Stellenwert zuschreibt und nicht sagt, es zählt nur das einzelne Stück, das zu sehen ist auf einer Bühne, sondern auch diese Prozesse der Inklusion, das Nachdenken über Ausschlüsse, das muss ein Bestandteil von Organisationen werden.
Moi, je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. Et il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas un niveau d'action unique. Pour moi, ce qui est primordial, c'est que de là-haut, verticalement, il y ait le message politique que c'est une volonté. Et puis ça, c'est le terrain, il est préparé. Voilà, il y a la volonté que ce soit comme ça, il y a la volonté qu'il y ait une coopération et une volonté qu'il y ait un mainstreaming. Et ensuite, je pense que ce qui fait le succès de ce qu'on peut proposer, c'est que les choses soient adaptées au contexte professionnel de chacun et aux besoins et aux désirs de chacun. Pour moi, ça reste aussi une question fondamentale d'équilibre. Et ce n'est pas simplement faire, encore une fois, dire à l'administration « attention, ça ne va pas ». Et puis, de l'autre côté, de dire « ou l'administration dit « c'est de l'autre côté que ça ne va pas, il faut s'adapter ». Mais je pense qu'il faut arriver à un équilibre des deux. Donc pour moi, il y a ce message vertical, général, transversal, de dire « maintenant, on voudrait que politiquement, ce soit comme ça », puis ensuite adapter des mesures en fonction des réalités de travail de chacun, en venant plutôt comme des facilitateurs.
Et est-ce qu'on l'a entendu, cette voix, de nos politiciens et politiciennes, au niveau cantonal, au niveau fédéral, que l'on veut aller dans cette direction? Est-ce que j'ai pas fait attention?
Dans le canton de Vaud, oui. Dans le canton de Vaud, il y a une volonté politique du Conseil d'État qui est une culture inclusive. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, notamment dans l'administration vaudoise. Des e-learning, par exemple, sur la culture exclusive, sur les discriminations, sur le harcèlement, sur la prévention du racisme. Oui, il y a eu des choses.
Anisha Imhasli, vous avez l'impression qu'on vous entend, qu'on entend vos revendications, vos démarches de sensibilisation, justement, pour une inclusivité plus grande?
Ich glaube schon, es gibt Momente, die für viele Menschen sehr etwas ausgelöst haben, wie zum Beispiel Black Lives Matter. Das hat durchaus letztes Jahr im Juni 2020 zu vielen, sagen wir mal, performativen Aktionen geführt, so die ja ganz kurzer Dauer waren. Aber es gibt auch wirklich, wie Serena Rohrer vorhin gesagt hat, auch wirklich viele Institutionen, die sich auf den Weg machen, die eine Veränderung machen, wirklich umsetzen möchten. Ich denke, wichtig ist einfach der Fokus, bis jetzt ist immer auf Projekte und auf Produkte und auf Gefäße. Und wir müssen wirklich investieren in Prozesse. Diese Prozesse, die dauern, es geht um Beziehungen aufzubauen. Es geht nicht darum, immer punktuell mal eine Person anzufragen für das und für das oder für ein Projekt, sondern dass man investiert in Beziehungen, langfristige Beziehungen, dass man in Prozesse investiert, dass man Daten erhebt, dass man nicht diesen Fokus immer auf diese fertigen Projekte und Produkte legt.
Alors, si je peux compléter, la réflexion est très intéressante, mais après, c'est là où chacun doit jouer son rôle. Réaction, oui, peut-être mesure, mais ensuite, c'est aux politiciens C'est là où le système démocratique est intéressant. C'est aux politiciens de reprendre, c'est aux législatives de reprendre et d'inscrire ça dans une loi. Puis une fois qu'on a une base légale, on peut aller sur du long terme et ne pas oublier ce qu'on n'a pas dit, ce qui est évident, mais qu'on n'a pas dit depuis le début. C'est ce dont on parle aujourd'hui. C'est quelque chose c'est un travail sur les mentalités. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas s'impatienter de dire qu'à la fin de ce podcast, on aura une solution, mais qu'on sait qu'on travaille sur une génération.
Aber dieser Paradigmenwechsel, Sie haben es angesprochen, dieser Paradigmenwechsel, der bedingt, dass es tatsächlich eine Transformation der Mentalitäten gibt. Und das heißt aber auch eine Transformation der politischen Kultur. Und das heißt auch, dass es eine politische Stimme braucht in diesem Land, die sagt, die Veränderung der Institutionen ist ein Beitrag für eine nicht rassistische Gesellschaft.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die Aufgabe, dass die Politik den Institutionen das auch wirklich zur Bedingung macht, dass man beiträgt zu diesem Transformationsprozess. Und ich glaube, ich würde noch weiter gehen. Ich finde, es geht nicht nur darum zu reagieren auf politischen Druck dann auch, sondern ich finde, Institutionen in der Gesellschaft haben auch die Verantwortung, blinde Flecken aufzudecken. In der Kultur sind viele Gruppen wirklich nicht repräsentiert, haben keine Stimme. Und es ist manchmal ganz, ganz schwierig auch man weiß nicht, wer das ist, es ist unklar. Und ich glaube, man darf nicht abwarten, bis die Forderung kommt aus der Zivilgesellschaft von einer Bewegung und erst dann reagieren, weil dann ist auch die Gefahr, dass man wirklich in kurzfristige Aktionen gerät und nicht eben diesen langjährigen Prozess anstrebt, diesen Öffnungsprozess. Und ich glaube, das ist wirklich eine der Aufgaben, die Institutionen haben sollten, dass man diese Inklusion als eines der Grundprinzipien leben muss.
Und auch Nicht-Diskriminierung in einem ganz umfassenderen Sinn, also nicht nur immer vielleicht auf diese rassistische Perspektive gehen, sondern wirklich auch in Richtung einer Nichtdiskriminierung auf allen Ebenen. Ich spreche hier auch von Behinderung, ich spreche hier vom Mann, Frau und anderen Formen der Geschlechter und so weiter und so fort. Dann ist es
unbedingt. Also wir müssen es intersektional denken, wir müssen die verschiedenen Dimensionen der Diskriminierung versuchen, immer mitzudenken. Es kann nicht sein, dass wir unterschiedliche Diskriminierungen gegeneinander ausspielen oder dass sie ausgespielt werden durch irgendwelche politischen Gegner, die dann versuchen, dort auch zu spalten untereinander. Also ich denke, Solidarität untereinander ist extrem wichtig, wenn es auch wichtig ist, sich manchmal innerhalb kleineren Gefügen und Gruppen zu formieren, um sich politisch auch Bewegungskraft zu generieren, ist die Solidarität untereinander extrem wichtig. Ja.
Oui, je pense que maintenant c'est la base, mais c'est ce que je pense aussi que c'est des choses qui doivent être vraiment inscrites dans des bases légales et qui font aussi un peu le cadre de la société, de ce qu'elle veut comme modèle, encore une fois. Et puis, juste pour revenir aussi sur la question de la société civile, je pense que ça va au-delà de ça, à deux niveaux. Ça va au-delà de la société civile classique, puisque maintenant, on a aussi tout ce qui est réseaux sociaux et pression des réseaux sociaux. Alors, bien sûr, c'est la société civile, mais ça accélère aussi le mouvement de pression. Puis, il y a aussi le fait que la Suisse n'est pas toute seule et que tout autour, il y a aussi des mouvements mondiaux de pression contre les discriminations. Puis ça, je pense, ça va obliger la Suisse à réagir un peu plus vite que d'habitude. Comment disait Bercé, aussi vite que, que nécessaire. Non, aussi. On ne va pas dire que aussi lentement, aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Donc on va faire l'inverse. On va faire aussi vite que possible.
Merci, vielen Dank.
Merci. Merci d'avoir apporté chacun votre expérience depuis votre centre de compétences.
Das war Episode 5 von Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus.
Parlons-en, 20 voix sur le racisme avec Amina Benbrahim Benkaïs, déléguée à l'intégration du canton de Vaud.
Mit Sirena Rohr, sie leitet den Bereich Innovation und Gesellschaft bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und mit Anisha Imhausli. Sie ist Mitglied vom Institut Neue Schweiz und Mitbegründerin des Berner Rassismus-Stammtisches. Vielen Dank, sagt Christoph Keller.
Et bien Sagervala.
In der folgenden Episode sprechen wir mit Franziska Schutzbach über Intersektionalität und Rassismus und was das heißt. Dann wieder mit Mandy Abu-Schorg. Reden wir wird realisiert von Podcast Lab, ist zu hören auf der Webseite der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt.
Un podcast modéré par Christophe Keller, Mandy Abouchouak et par moi-même, Viosa Gavala. Il peut être écouté sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes où vous trouverez des podcasts de qualité, ainsi que sur le site web du service de lutte contre le racisme. Une production Podcast Lab.